die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo, Soli und Stu.
Hallo und willkommen zum dritten Trashcast. Ich bin der Stu und meine Fresse, was haben wir heute für geile Filme im Podcast? Mensch, da habe ich richtig Bock drauf. Ist auch total geil, sich diese beiden Perlen noch einmal anzusehen. Bevor wir das aber bereden und die Ekstase überhand nimmt, begrüße ich lieber noch meine beiden Kollegen. Hallo Carlo, hallo Pascal.
Hallo.
Ja, ihr Lieben, dritter Trashcast und wie ich schon sagte, wir haben uns wirklich die oberste Rahmenstufe rausgesucht heute. Wir reden über Blade Trinity und Doom der Film. Richtige Glanzstücke, moderne Unterhaltungskunst. Ich möchte jetzt meine Meinung vorweg nicht verraten. Mit welchem Film fangen wir an?
Ja, Carlo, du entscheidest, komm.
Blade Trinity.
Gut, gehen wir alphabetisch durch. Finde ich gut.
Ja.
Ja.
Blade Trinity. Pascal, worum geht's? Ha.
Es ist der dritte Teil von Blade.
Wirklich?
Und es geht darum, dass eine Gruppe Vampire den Urvampiren Dracula höchstpersönlich wiedererweckt, um, ich weiß gar nicht, was sie da nochmal genau vorhatten, wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich zu reißen und auf jeden Fall Blade auszulöschen. Und das versuchen sie dann und Blade tut sich dann mit zwei anderen Kämpfern zusammen und das war's.
Ja, das war's tatsächlich.
In der Kurzfassung.
In der Kurzfassung. Ja, es ist das erste Mal, dass David S. Goya oder Goya, wie immer es auch ausgesprochen wird, der hat bei den Vorgängern das Drehbuch geschrieben und der hat hier Regie geführt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es sein Regiedebüt war. Aber
ja, ich glaube, es war sein Regiedebüt.
Es war sein Regiedebüt, genau.
Ja, alle Anfang ist schwer. Er hat sich nicht mit rumbekleckert, finde ich. Oder Carlo, findest du da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hat er sich als Regisseur aber so richtig beweisen können?
Nein. Als Drehbuchautor, okay. Aber da, nein.
Ja, sein erstes Drehbuch passt aber qualitativ zu Blade Trinity, weil das erste Drehbuch war, glaube ich, zu Mit stählerner Faust, der Film mit Jean-Claude Van Damme. Der ja auch nicht sonderlich gut ist.
Naja.
Aber vielleicht ist der sogar besser als Blade Trinity.
Ja. In meiner Erinnerung, ja.
In meiner Erinnerung ich auch.
Ich hab den letztes Jahr nochmal gesehen. Ich glaube, der war echt furchtbar. Aber ich glaube, vielleicht um Marginalien besser als Blade Trinity.
Ich glaube, der große Unterschied ist einfach, ich glaube, Michelle Faust ist nach 70 Minuten vorbei. Weißt du, da muss man ökonomisch denken.
Okay.
Ja.
Na, das stimmt.
Blade Trinity hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen Fame abbekommen, weil ja immens viele Geschichten über die Produktionshistorie rausgekommen sind, die Macher halt am liebsten, oder nicht die Macher, Wesley Snipes am liebsten, hätte unter den Teppich kehren wollen. Es gibt sehr viele schöne Geschichten. Patton Oswalt spielt in dem Film ja auch mit, der hat eine kleine Rolle. Da gibt es YouTube-Clip, einen relativ legendären, wo er in einer Talkshow halt erzählt, was da alles vorgefallen ist. Meine Fresse, also es müssen wirklich Dreharbeiten aus der Hölle gewesen sein. Und vielleicht erklärt das ja auch, dass der Film, wie ich finde zumindest, total gar nicht zu den Vorgängern passt. Oder findest du, dass da irgendwie ein Zusammenhang außer der Hauptfigur besteht, Pascal?
Nee, finde ich nicht. Weil das Kernelement, was Blade auszeichnet, ist, dass er ein Einzelkämpfer ist als Beispiel. Das wird ja hier komplett über den Haufen geworfen, wenn ihm Ryan Reynolds und Jessica Biel an die Seite gestellt wird. Das nimmt ja auch schon die ganze Dynamik, die von dieser Figur ausgeht. Dieses Einzelkämpfer, Daywalker, Schattendasein, Schattenkrieger. Ja.
Ja, okay.
Als Beispiel.
Chris Christopherson ist ja auch wieder mit dabei.
Ja gut, das ist halt so sein Mentor, so eine Figur akzeptiert man, aber genau, im Prinzip
hat's ja auch in den Vorgängern gehabt, hat ja gut gepasst.
Ja, ja. Und jetzt im dritten Teil wird er ja wirklich in ein Team integriert.
Ja.
Er wird in ein bestehendes Team integriert.
Wobei ich nur selten im Film das Gefühl hatte, dass er wirklich ein Team braucht.
Natürlich braucht er kein Team.
Ne? Und
nein.
Und was ich auch so seltsam finde an dem Film ist, also ich mag den zweiten Blade am liebsten, aber ich finde auch den ersten richtig gut. Ja, das sind Filme ihrer Zeit, durchaus. Ja. Und man sieht bei jedem der Filme, wer Regie geführt hat. Also beim zweiten ist zum Beispiel Guillermo del Toro, das sieht man auch. Ja?
Genau.
Der erste hat so überhaupt keine Stilistik, wie ich finde, und ist auch total blutleer. Der hat zwar in Deutschland FSK 18.
Der erste?
Ach, der dritte. Jetzt siehst du mal, ja.
Ich wollte gerade schon sagen, was?
Ja, der dritte ist auch harmlos, der FSK 6. Nee, also die ersten beiden sind echt brutal und macht auch durchaus Spaß, wenn man auf sowas steht. Aber der dritte ist total blutleer. Und das Ulkige ist, er hat trotzdem eine FSK 18 Freigabe, weil es gibt eine Figur, die heißt Hannibal King. Die wird gespielt von Ryan Reynolds. Und wenn man so will, ist es der Pre-Deadpool. Genau. Weil der andauernd irgendwelche Sprüche loslässt, die halt nicht für jugendliche Ohren geeignet sind. Aber es macht den Film halt nicht unterhaltsamer dadurch.
Nein.
Ich fand die Figur sogar relativ ätzend.
Ich auch, ja.
Ja, der ist absolut nervig. Also, wobei Ryan Reynolds ja zu dem Zeitpunkt 2004 ja eigentlich noch gar nicht so das bekannte Gesicht war.
Er war auf jeden Fall weniger Thema als jetzt nach Deadpool.
Ja, also,
ich glaube, er war auch gehatet relativ, oder?
Ja, damals.
Glaube ja. Das war so die Phase, wo er sich, glaube ich, gedacht hatte, so, ja, ich brauche irgendeinen großen Film. Oh, was haben wir denn hier? Das Skript zu Green Lantern.
Ja.
Und Jessica Biel, naja, die war damals mal sozusagen auf dem aufsteigenden Ast durch Texas Chainsaw Massacre. Und dann haben sie sie wahrscheinlich einfach für Blade nochmal gecastet, weil sie ja so ultra coole Frauenpower hat.
aber ihre Figur ist halt total lahmarschig und total müde erzählt. Das ist halt nur so dieses so, hey, seht mal her, wir haben eine Kämpferin. Richtig, eine Frau. Geil, oder?
Und nicht nur das, sie ist auch noch mit, wie heißt er denn nochmal?
Whistler.
Mit Whistler verwandt, denn es ist seine Tochter. Boom!
Ja, das ist auch so aus dem Hut gezaubert wird, so PS, meine Tochter. Ja.
Da gibt's auch ganz, ganz furchtbare Monologe von ihr, wo sie über ihre Gefühlswelt schwadroniert. Oh, furchtbar. Das sind vielleicht sogar die Tiefpunkte dieses Films, wenn die Figuren auf einmal anfangen, über ihre Gefühle zu sprechen. Das ist echt, das ist unaushaltbar.
Ich muss gestehen, der Tiefpunkt für mich in Blade Trinity ist tatsächlich der Bösewicht. Also, das ist eine Lachnummer. Weil wir reden hier nicht von irgendeinem Bösewicht, ja. Es ist nicht wieder irgend so ein Yuppie-Vampir, der an die Macht will, oder irgendein alter Baron. Nein, es ist der Vampir der Vampire. Es ist Dracula, aber Blade Trinity ist ja ein cooler Film. Ich meine, so ein richtig cooler Film, ja, für die coolen Leute da draußen. Und deswegen heißt Dracula nicht einfach nur ein Dracula. Nein. Pascal, verrat uns doch, wie heißt er?
Natürlich heißt er Drake.
Oh, ja.
Und natürlich läuft er im Designerhemd rum, was bis zum Bauchnabel aufgeknöpft ist, weil er ist einfach eine geile Sau.
Ja,
er kann es aber auch von tragen.
Wird übrigens gespielt von Dominic Purcell.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Also Muckis hat er. Aber ansonsten ist das eine ganz, ganz furchtbare Figur, die wirklich bei den Draculern um die goldene Ananas ringt mit dem Dracula aus Van Helsing. Also das waren zwei Dracula-Interpretationen, die waren echt heftig.
Ja. Da fliegt dem Carlo schon das Gebiss raus.
Ja, hat meine Computermaus vor Schreck einen Absprung gemacht. Nein, was ich noch dazu sagen wollte. Wer kennt die Band In Extremo?
Ja.
Die war damals zu diesem Zeitpunkt ja etwas populärer als sie jetzt. Das ist jetzt in der Versenkung geschwunden. Ich habe mir damals, wie ich im Kino war in Blade Trinity, jedes Mal gedacht, Dracula schaut aus wie ein Bandmitglied von In Extremo.
Okay.
Weil die auch so angezogen waren. Das war damals bei uns dann, nachdem wir den Film gesehen haben, ging das, glaube ich, 2 Wochen lang, so dass wir uns dann noch drüber köstlich amüsiert haben.
Ja, gut. So. Ja, muss man googeln. Ja, wenn man hier die Bilder anguckt, dann ist das nicht von der Hand zu weisen.
Nein. Muss man googeln, dann muss man sich mal die Band mal anschauen zu dem Zeitpunkt, dann kann man es nachvollziehen.
Ja, stimmt schon.
Ja. Naja. Jetzt habe ich auch wieder meine Maus aufgehoben hier.
Gut. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Ja. Also es hätte auch so sein können, dass Dracula oder Drake aussieht wie einer von Boys to Men oder so. Also,
weil ich weiß nicht, ob das schlimmer ist. Ob das jetzt schlimmer ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war, ich glaube, Van Helsing, aus welchem Jahr war der nochmal? War der nicht auch 2004?
Ja.
Ja, das war ein echt schlimmes Jahr für die Dracula-Figur. Das war ein echt schlimmes Jahr. Also da haben sie echt Shinto damit getrieben.
Ja.
Ja, und dann kam irgendwann die Rufo-Botschaft, Horrormeister Ario Argento macht einen Dracula-Film. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Trashcast.
Ja.
Es gibt aber.
Ja, aber ich glaube, an der Figur von dem Drake kann man eigentlich das grundlegende Problem von Blade Trinity gut ablesen. Dieser zwanghafte Drang danach, alles hip und cool zu machen und es halt überhaupt nicht geschissen zu kriegen.
Ja, und auch immer dieser Versuch dann auch irgendwie, aber immer noch eine Spur so Humor mit einzustreuen. Das führt dann dazu, dass es Vampir-Chihuahuas gibt. Ja, dass Blade zu dem Baby sowas sagt wie Gucci Goo oder so eine Kacke. Ja, dann hast du auch diesen Hannibal King, den wir schon erwähnt haben. Das macht alles keinen Sinn. Das Einzige, was ich tatsächlich ganz, ganz gelungen fand, ist eine Szene, wo Drake in so ein Vampirgeschäft geht und sieht, dass halt er, ja, der König der Finsternis für die jetzige Welt eigentlich nur eine Comicfigur ist. Ist halt nur scheiße, dass der Film dann aus ihm auch so eine Figur gemacht hat.
Ja.
Ansonsten.
Das stimmt.
Ja. Also, wobei ich auch sagen muss, diese Figur hätte es ja gar nicht gebraucht. Es gibt einen Parker Posey, das ist so eine der Vampirinnen der etwas höheren Klasse, die halt diesen Dracula befreien zu Beginn des Films. Die hätte eigentlich Potenzial gehabt, eine gute Schurkin zu sein. Aber das wird also auch nicht genutzt.
Ja, das stimmt. Stimmt, die hätte man eigentlich als Hauptantagonistin aufbauen können. Ja, ne?
Die ist richtig fies. Die ist richtig fies. Hat sie gut gemacht. Die hat er sonst immer eher so, naja, so echt nervige Rollen. So wie bei Superman Returns und Scream 3.
Ja. Oder super süß und super sexy.
Ja. Da muss ich gestehen, fand ich sie insgesamt immer sehr süß und sexy. Also.
Ist übrigens ein Kandidat für unseren Trashcast. Der kommt direkt auf die Liste, super süß und super sexy.
Ja, stimmt. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist, wir haben ja schon gesagt, der Film ist FSK 18, aber ist nicht brutal. Und die Action ist scheiße.
Ja.
Also, der halt, es mochte, wie Wesley Snipes sich mit Karate und Katana durch irgendwelche Vampirhorden metzelt, der bekommt das durchaus auch im dritten Teil geboten, aber so stumpf gefilmt, das macht echt keinen Spaß.
Ja, da merkt man leider, dass der Regisseur noch keine Erfahrung hat, ne? Dass der halt vorrangig aus dem Drehbuchbereich kommt.
Wobei, ich möchte dem Goya jetzt da nicht die alleinige Schuld geben, denn was man halt eben so weiß über die Dreharbeiten, liegt es, glaube ich, tatsächlich mehr an Wesley Snipes, weil der keinen Bock hatte. Also da gibt's wohl ganz viele Szenen, die halt wirklich nur mit Stunt-Doubles gedreht worden sind. Und ich meine jetzt keine Action-Szenen, sondern so Stand-Ins, ja? Wesley Snipes muss laut Patton Oswalt wohl 80% der Zeit in seinem Trailer gehaust haben, wenn er Dreharbeiten und Weed konsumiert haben. Und er hat mit dem Regisseur halt irgendwann nur noch via Post-its kommuniziert. Und so kannst du halt keinen vernünftigen Film drehen, schon gar nicht einen Actionfilm. Und
ja.
Und
aber jetzt mal ohne die Hintergrundinformation muss man halt jemandem die Schuld geben und der Regisseur ist halt immer das erste Opfer. Ne?
Ja, aber der Regisseur war noch nicht im Knast.
Ja, naja. Aber für Blade Trinity gehört er rein.
Ja.
Was mir immer, auch bei allen drei Blade-Filmen aufgefallen ist, es ist trotzdem so diese Paraderolle für Wesley Snipes und er lässt sich da eigentlich in dieser Rolle auch ganz schön feiern. Er inszeniert sich da wirklich ziemlich selber. Ist es euch aufgefallen, aber wenn er immer so in Zeitlupe auf die Kamera zuläuft und du hast diese Szenen, glaube ich, 150 Mal in jedem Blade-Teil drin.
Das stimmt.
Ja, das ist schon, das. Ja, es ist ja auch eigentlich eine One-Man-Show, ne? Ja. Nur halt bei Blade Trinity nicht. Da hast du mit Jessica Biel und Ryan Reynolds, die sich übrigens Nightstalker nennen, noch zwei Figuren, die so ein bisschen im Windschatten von ihm stehen. Und das nimmt natürlich dann auch ein bisschen Wind weg.
Ich meine, dass Wesley Snipes dieser Blade-Figur, ich sag mal, verfallen ist, merkt mir ja auch darin, dass gefühlt alle 6 Monate irgendeine Benachrichtigung oder News rauskommt, dass er immer wieder sagt, hey Marvel, ich wäre offen für einen 4. Blade-Film, wenn ihr Bock habt. Ne? Und man sich immer so denkt, so, glaubst du wirklich, dass Marvel Interesse an einem Blade-Film hat? Und wenn ja, mit dir?
So, da könnten sie ja eigentlich die Fernsehserie wieder fortsetzen. Da gab es ja eine Staffel.
Ja.
Im Anschluss.
Eine Staffel.
Eine Staffel, genau. Die auch nicht ziemlich toll war, aber gut, okay. Das ist wieder ein anderes Kapitel.
Aber man muss ja sagen, dass der Wesley Snipes echt gut in die Blade-Rolle passt.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Das ist einfach ein Fakt. Der ist einfach Blade.
Ja, das stimmt.
Auch wenn er einen schlechten Blade-Film bekommt, also Wesley Snipes bleibt Blade. Er hat die Figur damit nicht begraben. Der Film hat sie begraben, aber er nicht.
Mhm.
Ja, wobei ich irgendwie bei Blade Trinity auch meine Probleme mit ihm hatte, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich weiß, im ersten und zweiten Teil fand ich das ziemlich cool, oder? Diese Selbstdarstellung, auch dieses, ich nenne es mal egomanische, dieses ganz klar, dass er im Zentrum steht. Aber jetzt beim dritten Teil, vielleicht lag es einfach daran, weil es keine Chemie zustande kam zwischen ihm und diesen Nightstalkers, ich weiß es nicht.
Ja. Und weil einfach dieser Anspruch darauf, dass alles penetrant, cool und stylisch sein muss,
aber das hat
diesen Film total blockiert. Ja, aber da war es organischer, da war es flüssiger, weißt du? Und bei dem dritten Teil, da merkst du so, boah, das muss unbedingt jetzt ultra cool sein, das muss unbedingt jetzt mega cool sein. Und da muss jetzt ein Spruch von Ryan Reynolds kommen und da muss jetzt Jessica Biel sich in Zeitlupe die Kopfhörer in die Ohren stecken und ein bisschen zur Musik wippen, während Wesley Snipes sein Schwert putzt. So, das ist einfach zu viel.
Ich glaube,
das sind alles Karikaturen.
Ich glaube, was den ersten Teil auch so gut, auch den zweiten Teil gut macht, da waren halt unglaublich viele Szenen und Momente drin, wo Blade gar nicht dabei war. Also nur als Beispiel, die Opening-Sequenz im ersten Teil, die immer noch super ist, mit diesem Bloodbath. Ja. Die ist auch super, obwohl der Blade gar nicht, ich meine, der taucht am Ende taucht er kurz auf, aber die würde auch ohne ihn funktionieren. Und ich hatte das Gefühl, bei Teil 3 sind sie halt wirklich so auf die Figuren fixiert, dass sie halt versuchen, vor allem die Figuren, diese Coolness zu erzeugen. Das geht halt komplett nach hinten los, weil die Figuren für den Arsch sind.
Ja, die ersten beiden Teile, die hatten halt auch Regisseure, die durchaus eine künstlerische Vision dahinter hatten, wie der Film gedreht werden muss, wie das aussehen muss, wie man die Kamera positionieren muss. Das hat man bei Blade Trinity nicht mehr. Ja. Und man hat halt auch dieses Gegengewicht nicht mehr, dass man einen guten Protagonisten mit Blade hat und einen guten Antagonisten, wie jetzt zum Beispiel mit Deacon Frost.
Ja.
Wobei man ja auch sagen muss, bei Blade 2 hat er ja auch eine Gruppe, die ihm da mithilft, diese Vampire. Ich weiß gar nicht, haben die auch einen Namen?
Nee, ich weiß nur, dass Ron Perlmans Figur Reinhardt heißt.
Genau, Reinhardt,
Aber
das ist so eine Zweckgemeinschaft.
Genau.
Und das ist kein Team. Und Blade Trinity will ja suggerieren, dass das ein Team ist. Und das funktioniert halt nicht.
Ja.
Die Figuren stoßen sich grundsätzlich ab.
Ich glaube, bei Blade Trinity gibt es ja auch immer ganz viele Szenen, wo du halt siehst, Blade ist ihnen trotzdem überlegen. Ja?
Ja.
Ja? Und in Teil 3 versuchen sie ja halt, diese Nightstalker und Blade so auf ein Level zu hieven. Und das ist halt total schwachsinnig, weil du hast halt echt so eine Jessica Biel, die irgendwie mit so einem Lichtbogen rumfuchtelt und total klinisch irgendwelche Vampire entsorgt. Und dagegen hast du halt eben Blade, der halt eben mit seinem komischen Silberkugeln und seinem Katana da rumhaut. Und Ryan Reynolds, der irgendwelche Muschi-Sprüche von sich gibt. Das passt nicht zusammen.
Ja.
Ja, so.
Ist der Teenie-Film unter der Blade-Reihe? Blade-Reihe?
Ja, nicht doch ein Trinity-Film, ja.
Ja, ist der Teenie-Streifen für die 14-Jährigen.
Ja.
Wahrscheinlich auch um das Publikum zu erweitern, ne?
Ja, das war es mit Sicherheit. So, ja. Wenn man auch den, na gut, die Soundtracks waren auch in den ersten beiden wirklich mehr so im Hip-Hop-Milieu angelegt. Ja. Was ja auch eigentlich passt. Ne?
Ja,
muss man zugeben.
Man kann ja auch in Blade immer noch diesen Blaxploitation Anteil rein interpretieren. Was für ein Wort. Ich habe das noch nie ausgesprochen, glaube ich. Blaxploitation. Ja, und da passt das dann natürlich auch ein. Und man muss auch dazu sagen, dass Blade Trinity im Kino ab 16 lief. Das hat er dann auch noch mal ein bisschen die Zuschauerschaft erweitert.
Ja. Ja. Also Blade 1 ist damals Ende der 90er Jahren schon ziemlich so wegen so kleiner Kultfilm schon geworden gewesen.
Definitiv,
ja. Und dann, wie der zweite dann ein paar Jahre später kam, also da weiß ich, den habe ich auch im Kino gesehen, da waren auch die Säle ordentlich besetzt mit Zuschauern. Ja. Also es hat durchaus seine Fangemeinde damals schon gehabt. Und es ist natürlich am Marvel zu einer Zeit, wo Marvel überhaupt nicht in den Köpfen der Menschen war.
Ja. Und man muss auch mal drauf achten, die Kampfästhetik des ersten Blades, der von 1998 ist, die nimmt viel vorweg von der Kampfästhetik aus dem Matrix-Film. Da muss man mal drauf achten, der ein Jahr später entstanden ist. Da hat Blade echt schon Vorarbeit geleistet. Natürlich haben die Regisseure von Matrix schon 5 Jahre vorher daran entwickelt, aber Blade hat halt auch schon was vorweggenommen, was erst in Matrix dann wirklich so revolutionär wurde.
Ja.
Es lohnt sich, die beiden Filme mal hintereinander zu schauen und nur auf die Ästhetik der Choreografien zu achten.
Es gibt ja vom Blade Trinity einen Extended Cut, den ihr, glaube ich, gesehen habt jetzt zuletzt.
Ja.
Macht ihr irgendwas besser?
Nein.
Gut.
Nee. Ich glaube, er ist brutaler, ne? Es gibt, glaube ich, es gibt ein paar blutige Sequenzen, man kann sie nicht Splatter-Sequenzen nennen. Aber im Großen und Ganzen macht er den Film im Prinzip einfach nur länger. Mhm.
Weil auch gewisse, ja, wenn man von Handlung sprechen kann, das ist verlängert, wurden dann einige Ryan Reynolds Kraftausdrücke mehr. Und aber was an Gewalt mehr drin ist, ist eigentlich bloß digitales Blut, das dann wieder im Nachhinein eingefügt worden ist. Also es ist eigentlich wirklich nicht der Rede wert, dieser Extended Cut.
Man muss ihn nicht gesehen haben.
Nee, reicht auch die kürzere Version.
Alles klar. Gut.
Die Kinofassung tut's.
Ja, oder komplett drauf verzichten.
Oder komplett drauf verzichten.
Ja. Auch gut. So, schließen wir mal das Kapitel Blade ab und stellen uns die Frage, ist das ein guter Trashfilm? Ist das ein schlechter Trashfilm? Oder ist es vielleicht so gut, dass es so schlecht, dass es gut ist? Carlo, du darfst Punkte vergeben, und zwar 0 bis 10 Vampir-Chihuahuas. Wie viel gibt Blade Trinity?
Blade Trinity bekommt von mir 4 blutsaugende Chihuahuas, weil er wirklich für das, was Teil 1 und 2 waren, und dann kommt dieser dritte Teil, echt eine Frechheit ist. Man hätte diese Trilogie wirklich gut beenden können, aber der dritte Teil, es ist nicht mal guter Trash, es ist einfach nur, man sieht, die Filmemacher waren wahrscheinlich total übernommen mit dem, was sie vorhatten. Sie wussten nicht, was sie tun.
Okay.
Ja.
Pascal, deine Wertung?
Ich gebe 3 von 10 Vampir-Chihuahuas und schließe mich Carlo voll und ganz an.
Gut, ich gebe 2 von 10 Vampir-Chihuahuas. Ich habe den gestern noch geguckt. Ich glaube, in der ganz regulären Kinofassung. Das ist einfach, wie gesagt, gerade im Kontext zu den beiden Vorgängern, die ich ja wirklich sehr mag, vor allem den zweiten, das ist wirklich eine Unverschämtheit, was die da gemacht haben oder was da rausgekommen ist. Und da nehme ich, glaube ich, alle für ins Gericht, die da mitgewirkt haben. Nicht nur den Regisseur, sondern auch Wesley Snipes, die Produzenten etc. pp. Aber gut, lassen wir das. Blade Trinity ist damit abgehakt. Wir sagen, schlechter Scheißfilm, finde ich gut. So, aber jetzt wird's besser. Meine Leute, wir fliegen zum Mars. Mars macht mobil. Und zwar fliegen wir nicht einfach so zum Mars, nein. Eine Rettungsmission steht an. Und da braucht man echte, richtige Männer. Männer wie Carl Urban und Dwayne The Rock Johnson. Genau, wir reden über Doom. Oder wie wir Insider ihn nennen, Doom, der Film. Carlo, kannst du uns grob sagen, worum geht es in Doom?
Also, wer die Videospiele kennt, wird erahnen, wie die Handlung ist. Wir befinden uns im Jahr 2046. Am Mars scheinen merkwürdige Dinge in einer Forschungsstation vor sich zu gehen. Es gibt Todesschreie und irgendwelche mutierten, dunklen Gestalten huschen durch die Räume. Was ruft man dann? Natürlich die Elite-Soldaten, angeführt von Dwayne The Rock Johnson.
We were the call.
Genau, die hier mal nach dem Rechten gucken und dann feststellen müssen, dass auf dem Mars in dieser besagten Station mutierte Wesen ihr Unwesen treiben und wie es dann immer so ist, sie versuchen zu überleben, versuchen wieder aus der Station herauszukommen und grob zusammengefasst, das ist Doom, der Film von 2005.
Vielen Dank.
No.
Wer von euch kennt denn die Spiele oder das große Doom-Spiel, worauf das basiert? Hände hoch.
Ich kenne den dritten Teil.
Ja?
Ich habe den dritten Teil damals gespielt.
Ja. Carlo, wir sind ja mehr so eine Altersliga. Wir haben doch Doom bestimmt. Du hast Doom auch gespielt, oder?
Ich habe alle Dooms gespielt.
Ja, super. Willkommen im Club. Sehr gut. Ja, Doom, der Film, fand ich, wollte so ein bisschen sein wie Doom 3. Und Doom 3 war ja mehr so Horror-Shooter tatsächlich.
Genau, der ja auch im gleichen Jahr, soweit ich mich erinnere, rauskam für PlayStation 2 und 360.
Ja, und PC oder so, genau. Und ich mich bis heute immer noch frage, warum schafft dieser scheiß Doom-Release nicht einfach die Taschenlampe mit dem Gaffer-Tape an seine Knarre zu machen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja,
ich bin ehrlich, ich hatte mich damals gefreut auf den Film, weil ich dachte, hey, ist der Regisseur von Romy Must Die, der kann Action inszenieren. Rock ist bullig genug, um einen Film zu tragen. Und ich habe da keinen Meisterwerk erwartet. Aber so einen richtig schönen, straightforward Actioner mit viel Gehirn an der Tapete, aber kein Hirn im Kopf.
Mhm.
Und ich habe bekommen eine dezent bessere Fassung von John Carpenters Ghost of Mars. Und das war mir zu wenig.
Oder eine extrem schlechtere Fassung von James Cameron Aliens.
Ja, genau, das so kann man es auch beschreiben. Genau.
Oder mal eine Videospielverfilmung im Jahr 2005, die nicht von Uwe Boll inszeniert wurde.
Aber trotzdem scheiße ist.
Ja.
Ja, ich habe mir tatsächlich, ich wollte mir noch mal angucken. Ich habe nur eine halbe Stunde geschafft, habe mich weggepennt. Ihr beide habt es tatsächlich durchgezogen.
Mhm.
Pascal, bevor wir jetzt auf den Film wahrscheinlich einhacken werden, hast du jetzt die ultimative Chance, etwas Gutes über diesen Film zu sagen. Los!
Etwas Gutes? Ja. Also ich muss ja erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass ich Dwayne The Rock Johnson und Carl Urban oder Carl Urban, wie auch immer, für wirklich gute Genre-Schauspieler halte. Ja, das war's.
Okay. Ich bin beim Trick noch nicht fertig, also du musst jetzt weiterreden.
Achso, ich muss sagen, es gibt gegen Ende eine Ego-Shooter-Sequenz, die viel besprochen wurde seinerzeit oder auch heute noch immer erwähnt wird, wenn es darum geht, die besten Szenen aus Videospielverfilmung. Die ist die beste Szene des Films, aber man muss ganz klar sagen, dass die echt heute nicht mehr so dynamisch wirkt wie vor fast 15 Jahren. Also die ist schon von der Zeit überholt worden, aber es ist immer noch die beste Szene des Films.
Stimmt.
Ja, ja, diese Hardcore Henry hat dafür mitgesorgt, dass man die, wenn man diese Ego-Shooter-Sequenz heute sieht, sich denkt so, nö. aber ich finde, das Interessante ist, wenn man über Doom redet, ja, es kommt immer aufs Gleiche heraus. Doom, ah, der war kacke. Aber die Ego-Shooter-Sequenz, die war klasse. Das ist so ein bisschen wie Hitler und die Autobahn. Ja?
Das hast du jetzt gesagt.
Ach so, ja.
Darf ich noch was Gutes sagen über den Film?
Ja, bitte.
Ich finde ihn eigentlich handwerklich ganz gut gemacht. Und zwar auch aus dem Grund, weil die Effekte teilweise noch handgemacht sind. Die Kreaturen können sich sehen lassen, finde ich. Make-up-Design und allem drum und dran. Setting mit den dunklen Laborräumen, das hat tatsächlich sowas wie Atmosphäre ausgestrahlt. Ich finde auch, dass die Action ein gutes Timing im Film hat.
Haben wir den gleichen Film gesehen?
Nein.
Carlo, redest du über Aliens oder über
Doom? Nein. Also, ja. Es ist natürlich, man muss es ja, ich sehe es jetzt wieder von dem Standpunkt aus 2005, ja. Also natürlich ist jetzt viel, viel anders. aber zu dem damaligen Zeitpunkt. Und gut fand ich auch, dass eigentlich die Jumpscares in dem Film, dass da relativ drauf verzichtet wurde. Also, dass man da nicht den Zuschauer permanent mit irgendwelchen billigen Jumpscares wieder wecken will.
Aber dann würde wenigstens das passieren.
Ja, aber ich finde eben durch diese Atmosphäre in diesen dunklen Laborräumen, da das hat schon irgendwas gruselig. Also es hat diese Doom-Stimmung, die man, wenn man die Spiele gespielt hat, auch. Ja, und ganz klar, die Ego-Shooter-Szene ist eigentlich so mit das Highlight von dem Film, aber da haben wir jetzt ja auch schon gerade drüber geredet. Das sind auch so Punkte, die ich positiv finde.
Okay.
Aber was ich negativ finde, ist Dwayne The Rock Johnson, weil ich mag ihn nicht. Punkt. Mehr sage ich jetzt nicht dazu.
Das ist heftig.
Okay, ja, nee, bin kein Fan.
Okay. Ich finde den Dwayne ja total super. Wenn der lächelt, dann hüpft mein Herz. Aber seine Filmografie ist halt echt durchwachsen und seine Performance in Doom. Ich weiß nicht, was man davon erwarten sollte. Es ist einfach, es ist okay für den Film. Die Probleme des Filmes liegen woanders. Die liegen zum Beispiel daran, dass man versucht, einen Horror-Actioner auf ein zweistündiges Spektakel auszuweiten. Und das funktioniert nicht. Denn wenn man mal drauf achtet, ist die ist die Balance zwischen Action und zwischen Dialog relativ unausgeglichen.
Also ich aus der Erinnerung her weiß noch, dass ich total enttäuscht war, weil ich mir echt dachte, wann passiert denn endlich mal was? Und zwar, wann passiert mal was, was ich mit Doom assoziiere? Also Action. Also schnelle Action, gerne brutal, Monster, aber die meiste Zeit sind einfach diese komischen Marines oder was das sind und reden und reden und reden und reden und gehen in den einen Raum, der aussieht wie der andere, gehen sie in den anderen Raum, der sieht aus wie der eine.
Und es wird ja dann auch noch so eine krampfhafte Familiengeschichte zwischen dem Karl
Urban.
Genau. Ja, und der
Rosamund Pike.
Ja, der Rosamund Pike zusammengesponnen, die auch unfassbar ist. Was für eine undankbare Rolle.
Also ganz ehrlich, ich nach Doom hätte ich nicht gedacht, dass sich die noch so gut macht.
Hat aber auch gedauert.
Hat gedauert, aber sie hat es dann immerhin zu Gone Girl und so geschafft. Ne? Und Private Wall, wie sie alle heißen.
Ja, aber, und 7 Tage in Entebbe.
Ja, also wie gesagt, nach Duben hätte ich nicht gedacht, dass auch nur einer der Darsteller noch irgendwas reißen werden. Und es tat mir für Karl Urban halt so leid, weil der halt zuvor in Herr der Ringe mitgespielt hat. Und das muss bestimmt für einen Darsteller echt scheiße sein, wenn du zuvor in irgendwelchen gigantischen Sets und total tollen Außenarealen drehst und dann wirst du in irgend so ein tschechisches Prager Filmstudio gebannt, wo irgendwie die Kulissen aussehen wie als, weiß nicht.
Aber das passt, also Doom ist ja nun mal so, die Spiele, wenn du dich an Doom 3 erinnerst, rennst du ja auch praktisch in einen Raum, in den nächsten und die gucken alle gleich aus. Und Doom von 2005, der Film, hat sich eigentlich an Doom 3 am Spiel orientiert.
Nee, hat er nicht, weil Doom 3 gab es sowas wie Spannung.
Ja,
und Aufregung und das Setting hatte. Her. Ja, ich meine, Doom 1 spielte auch schon auf dem Mars, aber da gab's auch, sag ich mal, da gibt's ein bisschen Feuer hier und Lava und irgendwelche, also die waren da schon abwechslungsreicher als das Set jetzt im Doom. Also man muss ganz klar sagen, ich finde, man sieht deutlich, dass Doom jetzt keine 100 Millionen als Budget hatte. Was ich aber dann auch schade finde, ist, dann nutzen sie halt eben ihre, ich sage es mal, ihre autonome Drehweise, also da steckt ein großes Studio hinter, ich glaube Universal war es, aber die hatten, glaube ich, schon, was die Gewalt angeht, schon etwas freiere Hand und dann machen die nichts draus. Also der Film hatte eine 18er-Freigabe?
Ja.
Ja.
Also es tut mir leid, aber bei Doom habe ich mehr erwartet als das, was da kam.
Aber die Splatter-Effekte waren, also es geht natürlich noch eine Spur her, aber die waren doch eigentlich ganz ansehnlich.
Wenn sie mal aufgetaucht sind.
Ja. Also, und selbst wenn gesplattert wird, ist ja echt noch relativ angepasst.
Ja. Also, wie gesagt,
also die meisten. Von einem Doom-Film, da kann man schon mal so richtig entschlacktes voll aufs Maul erwarten,
ja,
oder?
Ja.
Ja, gut.
Finde ich. Und ich finde auch, wenn du nur durch dunkle Korridore läufst, die alle gleich aussehen, das ist okay, wenn du spielst, weil du da selber in diesen Raum ja eindringst, in diese Dunkelheit. Als Film ist es dann aber, fehlen da dann doch die visuellen Reize, um wirklich dran zu bleiben.
Hm.
finde ich, ist meine Meinung. Also, ja. wenn du die. Zum Beispiel Aliens einfach. Ne? Ja. Was macht Aliens aus diesen Korridoren? Ne? Das ist so ein Beispiel.
Ja.
Und in den Aliens hast du auch noch eine ganz andere Dynamik mit dabei, weil da halt eben mit Sigourney Weaver eine viel bessere Figur ist, die wir halt schon.
Aber kennen. Ich meine jetzt nur mal vom Setting her einfach, ne? Wie, ja, klar, wie James Cameron mit dem Setting umgeht, ne?
Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, Aliens ist da Prestige, ne? Also.
Ja.
Ist
ja,
gut, aber ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den ja im Kino gesehen und ich fand ihn damals schlecht. Wirklich schlecht. Ich bin aus dem Kino raus und mir gedacht, oh, schon wieder Videospielverfilmung, die voll in die Tonne zertreten ist. Jetzt habe ich ihn wieder gesehen, nach einigen Jahren. Hab nimmer viel gewusst davon und fand ihn jetzt eigentlich, also etwas besser als damals.
Mhm.
Zum Beispiel, ja.
Ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ich glaube, da muss ich 12 gewesen sein und ich war total begeistert.
Okay, mit 12, ja.
Ja. Ich dachte, Wahnsinn!
Ich dachte mir dafür.
Und dann The Rock, der Böse, ey, boah! Hammer!
Aber fand ihr nicht auch, dass diese Wandlung zum Bösen irgendwie ziemlich abrupt passiert?
Ja, das hat mich dieses Mal auch wieder ein bisschen irritiert. Okay. Ja, er ist jetzt der Böse, ja, okay. Ja. Woher kam das jetzt?
Ja, also ich frage mich gerade, ob ich den genauso schlecht finde wie die gerade eben schon erwähnten Videospielverfilmung von Dr. Uwe Boll. Ja.
Ich muss nein, da ist Doom schon echt, da ist Doom handwerklich schon echt ein paar Klassen drüber, das muss man ihm zugestehen.
Ja.
Ich muss ja gestehen, welchen Boll-Film ich so meinen Spaß habe, aber es sind unter uns, ja, ist Blood Rain.
Ja.
Und wie nah ist der an der Vorlage? Kann das einer einschätzen?
Also, was halt die Gewalt angeht und die Hirnlosigkeit des Stoffes, ist der sehr nah an der Vorlage, wirklich. Ja. Was die Geschichte jetzt angeht, eher nicht so. Also, es geht, okay. Geht schon. Ich meine, es ist kein guter Film, aber wenn du das Spiel kennst und dann den Film dazu guckst, liefert dir der Film exakt das, was du erwartest. Und zwar von Anfang bis Ende. Und bei Doom ist halt so, ja, so warten auf Godot für Assis. Ich weiß es nicht anders auszudrücken. Ja, das ist, also das größte Problem für mich ist, dass da halt stellenweise einfach nichts passiert.
Ich fand auch, der hat echt ein Pacing-Problem, der hat echt Leerlauf. Ja. Der dauert halt auch fast 110 Minuten.
Hm.
Also,
gibt's ja auch einen Extended Cut.
Genau, Extended Cut, den habe ich jetzt auch gesehen, den Extended Cut. Natürlich, wenn ich schon Blade Trinity im Extended Cut gucke, dann gucke ich auch Doom im Extended Cut. Da geht der fast 110 Minuten. Und der hat wirklich Szenen, auch wenn das eine Unart ist, das jetzt so zu beschreiben, die scheiß langweilig sind.
Hm.
Ja.
Schön interessant, dass ich den so anders wahrgenommen habe. Jetzt mittlerweile. Ich habe also jetzt das zweite Mal in meinem Leben gesehen, im Kino, wie schon gesagt. Totale Kacke, fand ich, ne? Und jetzt?
Ja, vielleicht wirst du einfach gnädiger.
Naja, gnädiger, das kann schon sein.
Senil.
Naja, senil, ne? Oder vielleicht hat es mir gerade gut getan bei all diesen ganzen Blockbustern, wo ständig nur Schlag auf Schlag geht, dass der mal zwischendrin einfach nichts macht.
Zwischendrin?
Ist vielleicht auch stimmungsabhängig, ne?
Ja.
Aber grundsätzlich kann man halt nicht sagen, dass das ein guter Film ist.
Nee. Er ist aber, wie du schon gesagt hast, definitiv von den Videospieladaptionen mit einer jetzt den handwerklich besseren umgesetzten trotzdem. Also man sieht, dass dann trotzdem mehr Geld vorhanden war als bei manch anderer Videospielfilme.
Das stimmt. Also man sieht, dass Budget vorhanden war, aber man merkt halt auch, dass das Budget nicht ausgekostet wurde für das, was vielleicht möglich gewesen wäre.
Ja.
Das stimmt.
Ja. Hat der Regisseur noch mal was gemacht? Irgendwas?
Oh ja, er hat danach noch einen ganz großartigen Film gemacht, auch eine Art Videospielverfilmung. Besetzt mit den großartigen Darstellern Chris Klein und Kristen Kreuk. Ja, also Humphrey Bogart und Lauren Bacall unserer Zeit. Und der Film heißt Street Fighter, The Legend of Chun-Li.
Ja.
Und ich sag
basierend
mal so,
auf der Street Fighter-Reihe, oder wie?
Genau. Und ich sag mal so, ich würde mit jemandem noch mal Doom angucken als den.
Aber Chris Klein, hallo?
Ja, Kollege Jacko, der hasst diesen Film ja abgöttisch.
Mhm.
Die müssten wir eigentlich mal einladen. Wenn wir eines Tages über diesen Film reden, müssten wir Jacko einladen. Ich glaube, das wird ein Fest der Freude für uns.
Den habe ich noch nie gesehen.
Muss ich zugeben. Ich habe ihn auch noch nie gesehen. Chris Klein ist ja schon mal ein Argument, ne?
Ja, ja.
Weil der hat ja wirklich eine Filmografie, die ja sowas von unfassbar ist. Wahnsinn.
Ja, American Pie 1, American Pie 2, American Pie 3, ohne Worte.
Naja, American Pie 3 war er ja damals nicht dabei.
Rollerball hat er da gedreht.
Rollerball, dann auch diesen ohne Worte, diesen Ferrelli-Verschnitt. Ich glaube, haben sie auch produziert? Oder Drehbuch geschrieben? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, produziert. Dann auch Wir waren Helden mit Mel Gibson. Unfassbar. Und dann auch diesen Election.
Ja,
von,
super.
Da ist er auch dabei, sein Debütfilm. Und dann war er wieder bei American Pie 4, also das Klassentreffen. Mhm. Also also das ist eine Filmografie zum Wegrennen.
Ja, also wie gesagt, und ich finde, der Königskothaufen ist halt wirklich.
Ist mein verschärftes Wochenende.
Nein, den habe ich nicht gesehen tatsächlich, aber ich würde sagen, das ist wirklich The Legend of Chun-Li. Denn wie Chris Klein wirklich diesen total harten 3-Tage-Bart-Cop spielt, ist halt einfach männlich. Geht mir voll einer ab, sag ich dir ehrlich. Das ist so Testosteron geschwängert, das ist so geil, wirklich.
Da ist er aber wahrscheinlich auch wieder richtig aufgepumpt, ne?
Guck
ich weiß noch, in American Pie, das Klassentreffen, da war ich echt, da zieht er einmal sein Oberteil, da war ich, boah, richtig aufgepumpt wie so eine Biatch, ey, heftig. Ich weiß nicht, wie es bei Street Fighter ist.
Ich glaube, dass du den da nie oben ohne siehst. Ich bin mir aber gerade unsicher. Ich merke mir sowas nicht.
Bei Rollerball ist er, glaube ich, auch gut
dabei.
Gut trainiert.
Ja, ja. Also bei American Pie 4 war ich echt überrascht, wie heftig der da im Muzzle Game drin ist.
Ja, der Ex-Freund von Katie Holmes.
Ah.
Ja, kommen wir mal zurück zu Doom.
Das vereint ihn mit Tom Cruise.
Ja. Okay, ja. Kommen wir nochmal zurück zu Doom, bevor wir jetzt hier ausatmen und Chris Klein Podcast machen.
Ja.
Wir haben zurzeit so Podcasts, die sich irgendwann auf irgendwelche Schauspieler fokussieren, ne? So Sean William Scott, jetzt, Sean William Scott, jetzt Chris Klein, als nächstes Jason Biggs vielleicht, dann bringen wir hier American Pie Reunion in jedem Podcast einen Schauspieler.
Das machst du dann mal alleine, ich mag die American Pie Filme nicht.
Naja, du warst ja jetzt auch dabei, hast jetzt über Chris Klein gesprochen, ne?
Ja, aber das ist ja... Das
du warst ja auch dabei und wir haben über Sean William Scott
gesprochen. Lasst uns doch nochmal über den Regisseur kurz reden.
Carlo, wenn du den Namen fehlerfrei aussprichst, bekommst du einen Knuddel von mir.
Ja.
Tu es.
Da. Ich kann.
Ich würde ja sagen, er heißt, der Vorname wird einfach André ausgesprochen.
André, ja. André
Batkowiak.
Batkowiak, ja. André Batkowiak. Klingt gut, wird wahrscheinlich passen.
Klingt gut.
Das André Z, Batkowiak. Das Z spricht man wahrscheinlich echt nicht mit.
Nein.
Könntest du recht haben, ja.
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 Set of Silence.
Ist ja eigentlich Kameramann.
Ja, stimmt.
Der Gute. Hat auch einige Knaller gefilmt.
Ich glaube Speed, ne?
Speed, Auftrag des Teufels, Lisa Rubin 4.
Und Zeit der Zärtlichkeit mit Jack Nicholson.
Ja,
genau. Der beste Actionfilm der 80er, ganz klar.
Ja, im Auftrag des Teufels. Ne?
Ja, okay. Falling Down hat er auch.
Und den vielleicht besten Sidney Lumet-Film mit Prince of the City.
Also der hat also gerade im Actionbereich einiges geleistet und auch gute Arbeit gemacht und hat ja mit, ich glaube, seinem Regiedebüt Romeo Must Die wirklich einen sehr guten, kein überragenden, aber immer noch sehr guten Actionfilm abgeliefert, der ja so der erste große Schritt für Jet Li in Richtung Hollywood war, glaube ich.
Mhm.
Und dann hat er Exit Wounds oder Wounds gemacht. Den finde ich jetzt nicht so pralle, aber auch der ist noch vertretbar.
Mhm. Und Born to Die danach.
Und Born to Die, genau, das ist ja die schlechtere Variante von Roman Must Die. Aber drei Filme, die nicht perfekt sind, aber die kann man sich angucken.
Und vor allem, wenn man sich die drei anguckt, man sieht ganz eindeutig eine individuelle Handschrift.
Ja, genau. Aber auch, vielleicht liegt es daran, weil er sie bei Doom jetzt nicht mehr hat, weil Doom halt so eingezwängt ist in diese Laborkomplexe.
Ja, vielleicht war er damit ein bisschen überfordert, dieses Kammerspielartige auszureizen. Wobei als Kameramann ist das ja vielleicht das Spannende auch, da irgendwie visuelle Ideen reinzubringen. Und das macht Doom ja leider nicht. Der ist ja visuell relativ langweilig oder eintönig. Auch wenn er handwerklich jetzt über anderen Videospielverfilmung steht. Aber visuell geht da recht wenig.
Hm. Habt ihr noch irgendwas zu Doom?
Zu Doom?
Nicht zu Chris Klein, nur zu Doom.
Zu Doom.
Zu Doom. Also ich hätte noch was zu Chris Klein, aber...
Ja, okay, hau mal aus.
Nein. Der schlechteste Chris Klein-Film ist Mein verschärftes Wochenende. Das ist ein Film, wo Chris Klein mit seinem Bruder irgendwie einen Ausflug macht und da immer wieder so Fail-Videos eingeschnitten werden. Ganz, ganz schlimm. Also so YouTube-Fails, wo dann so irgendwelche Unfälle oder so passieren. Das kennt er doch bestimmt. Ne? Diese Videos, wo dann ganz viele Unfälle von Menschen zusammengeschnitten werden. Einer fällt vom Baum oder sowas.
Ja, so Pleiten, oder, Pech und Pannen. So.
Genau, genau. Und das wird immer in diesen Film reingeschnitten. Wenn irgendwas passiert, wird durch so einen Clip das kommentiert. Also das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz furchtbarer Film. Doom ist besser als der. Mein verschärftes Wochenende, den müsste man auf die Trashcast-Liste setzen.
Ja,
das wird
ja,
echt gut, was Heftiges.
Ja, gut. Du hast jetzt die Chance, Doom zu bewerten. Ja.
Von 1 bis 10 Chris Kleins?
Von mir aus ja. Und du kannst mir auch dann gleich sagen oder uns erzählen, ist Doom schlecht, gut oder vielleicht richtig gut? Aber wir wissen, worauf es hinausläuft.
Okay, also ich würde 2 Chris Klein geben und ich finde ihn schlecht.
Okay. Carlo, selbe Frage an dich.
Doom. Ja, da springe ich wohl wahrscheinlich wieder aus der Reihe jetzt. Aber es muss ja in jedem Podcast von uns einen Film geben, wo ich aus der Reihe hupfe.
Ich war schon mal bei Trinity überrascht.
ja, gell? Ja.
Ja.
Ich gebe 5 wild gewordene Mutantenviecher.
Nein, also du musst Chris Kleins geben.
Wobei ist dasselbe. Ist doch dasselbe.
Ja.
Ich meine, wild gewordene Mutantenviecher Chris Klein kommt doch aufs Leben hinaus. Ja. Da würde ich jetzt nicht so.
Also ich fasse es nochmal zusammen. Ich gebe 5 wild gewordene Chris Kleins Mutantenviecher auf Doom und sag, er ist schlecht gut.
Okay,
ja, ich gebe 2 Nude-Pics von Chris Klein, die sich irgendwo auf Pascals Computer befinden. Ja, also 2 von 10 und finde den halt wirklich schlecht und ja. Ich glaube, es ist jetzt schon der 6. Film, den wir jetzt besprechen hier im Trashcast und bislang. Nee, doch, ich mochte den allerersten, stimmt. Stopp, oder meine Mami schießt. Okay.
Ich mochte bisher noch nichts. Verdammt nochmal.
Boah, du bist so ein Rebell. Und Carlo mochte fast alles, ne? Der hat sich jetzt durch Blade Trinity seine Quote versaut.
Nein, Scary Movie 2.
Ah, ja, stimmt.
Ah, ja, okay.
Ja.
Das stimmt.
Hast du wahrscheinlich bloß nicht verstanden, weil die Qualität so schlecht war.
Darüber reden wir nicht. Das ist nicht passiert. Ihr habt das draußen nicht gehört.
Das war pure Absicht. Das war pure
Absicht. Trash. Ja,
das war Trash. Das Wort, es war Müll.
Ja. Okay. Ja. Gut. Ja. Dann hätten wir es für heute, für diesen Monat.
Ja. Also, wir können euch auch schon mal befriedigen, ja sicher. Wir können euch auch schon mal sagen, dass wir, die nächsten Kandidaten stehen schon, also ihr müsst euch keinen Stress machen. Wir sind gut in der Planung. Es geht weiter und es wird immer schlimmer.
Ich möchte dieses Podcast-Projekt verlassen.
Und ich danke an dieser Stelle Stu, weil er in den Filmgesprächen, die wir in der letzten Zeit geführt haben, er mich immer mehr auf Filme gebracht hat, die in meiner Sammlung noch gefehlt haben und ich bestellt habe wie ein Wahnsinniger. Völlig von meinem Radar verschwunden waren oder die ich noch gar nicht kannte. Ne? Ich hoffe, wir werden auch diese besprechen irgendwann mal. Aber ich danke dir dafür.
Ich habe mich daran erinnert.
Ich danke dir dafür.
Ja klar, gerne, kein Problem, immer wieder gerne. Wir freuen dir doch immer. Okay, gut, dann wird es jetzt mal Zeit, uns zu verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in knapp 4 Wochen wieder zur 4. Ausgabe. Die Filme, die wir dann besprechen, verraten wir nicht. Das haben wir ja, ne? Oder wollen wir es? Nee,
natürlich.
Nein.
Okay,
also, Entschuldigung. Wollen wir einen Hinweis geben?
Nein, wir machen immer so Hinweise. Das ist so nach dem Motto, tja, der Hinweis ist, dass es The Wolf of Wall Street sein wird. Weißt du, sowas.
Also, ich gebe jetzt einen Hinweis.
Du kannst das nicht, du bist so schlecht darin.
Ich sage es, ich gebe einen Hinweis und es kommen zwei Filme, die sind unfassbar männlich. Punkt.
Oh. Gut.
Oh, ich bin gespannt, welche wir nehmen.
Ja.
Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Denkt dran, unseren Podcast gibt es, aufzählen, bei Podigy, bei Deezer, bei Spotify und jetzt auch bei iTunes. Vielen Dank für Jumik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe an die beiden Herren zu meiner Linken und zu meiner Rechten und sage schon mal Tschüss.
Ja, ich schließe mich an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, und ich schließe mich auch noch an. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.